Moin, ich bin der Chris.
Moin, ich bin Mella.
Ich bin Johanna.
Und wir sind in Kantate und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Ja, hallo liebe Zuhörer von Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind heute nicht alleine. Dabei ist nicht nur mein lieber Kollege Marcel, hallo.
Hallo und herzlich willkommen.
Sondern auch noch der Chris.
Moinsen.
Und die Johanna.
Hi.
Und Mella.
Moin.
Von der Band Incantatem. Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle zu uns gefunden habt. Ja, wir sprechen heute aufgrund eures aktuellen Albums Katharsis, das am 15.01. erschien. Der Marcel hat dazu ein tolles Review geschrieben. Ja, und über das Album und was so in der Band Incantatem so los ist, wollen wir heute mal sprechen.
Uiuiuiui.
Genau. Von daher, ihr lieben drei, stellt euch und eure Rolle bei Incantatem doch einmal bitte kurz vor. Fangen wir mit Chris an.
Ich spiele die Gitarre da. Und bin eigentlich so das Mädchen für alles, was die Technik-Kram angeht. Das ist so meistens so ein bisschen aufgeteilt. Thomas macht einen Teil, aber meistens, wenn es irgendwie technische Fragen gibt, dann wird es meistens an mich weitergeleitet. Aber ich muss auch sagen, ich habe voll Bock auf die Technik. Komponieren tun wir alle zusammen. Aber ich bin halt derjenige, der es meistens vorher einmal grob aufnimmt, dass wir uns das anhören können, ob das auch funktioniert, was wir da machen. Ja, und ansonsten mache ich, glaube ich, nichts großartig.
Nichts kann mehr.
Was macht denn den Meller?
Ich spiele hauptsächlich Bass. Wir haben ja dann noch ein akustisches Set, wo ich das zweite Cello quasi spiele. Und ansonsten würde ich mich so als Orga-Tante, als generelle, ich halt den Laden zusammen Tante bezeichnen würde.
Und wie sieht's mit Johanna aus?
Ich kann nur Cello spielen.
Aber sehr gut.
Ja, aber ich mache sonst einfach nichts Interessantes.
Ach, Cello reicht doch schon. Aber wer ist denn noch so in der Band, der jetzt nicht heute anwesend ist? Und was macht der oder diejenige?
Also Thomas, wie ich erwähnt habe, der ist halt für das Technische, was rund ums Schlagzeug passiert ist. Also Thomas spielt bei uns Schlagzeug. Das muss man so dazu erwähnen. Der ist halt bewandert, der macht so ein bisschen die Lichttechnik. Er hat so ein kleines MIDI-Rack sich aufgebaut, wo er so ein paar Lämpchen zusatztechnisch ansteuert und gleichzeitig während des Click-Tracks ein MIDI-Track abspielt, den programmiert er dann, dass wir zusätzlich zu der normalen Lichttechnik, die der Location ist, noch ein bisschen extra Lichttechnik haben und unsere Nebelmaschinen werden auch mit angesteuert zum Beispiel.
Nice.
Aber macht er dann noch nebenbei immer so ein bisschen Merch nach Möglichkeit und betreibt die Webseite, also ist quasi Host und...
Er ist unser Drucker.
Ja, er sagt immer, er hat 4 Buntstifte, ich kann drucken.
Genau.
Alles klar.
Malte fehlt noch. Malte ist unser Sänger und auch Texter und unser Finanzminister quasi.
Und was genau bedeutet Incantatem eigentlich?
Mella, dein Job.
Weißt du, es gibt so Begriffe, die sollte man nicht übersetzen und Incantatem gehört dazu. Das klingt auf Latein, es ist sowieso ein Schreibfehler. Eigentlich müsste es Incantatem heißen, wenn ich richtig informiert bin. Und es bedeutet sowas wie mit Musik oder Gesang verzaubern, aber... Das klingt halt irgendwie nicht ganz so schön. Das ist Incantatem ein bisschen heruntergebrochen. Auf, bitte frag nicht, was es heißt.
Alles klar. Also ein bisschen Fantasie, aber angelehnt an etwas durchaus, ja, irgendwie Passendem, ne?
Ja, wir sind jetzt keine Harry Potter-Fans, falls die Frage aufkommt, warum Incantatem?
Ah, Marcel, die Frage musst du streichen, scheiße.
Ja, die streiche ich. Meine komplette Fragensammlung geht auf Harry Potter zurück. Ja, ich
jetzt alles. Oh, so schade, ne?
Aber wenn man uns bei einem Gig Finite Incantatem gegenbrüllt, kann es schon sein, dass wir aufhören zu spielen.
Ja.
Zu existieren.
Drop the instruments.
Okay.
Fuck this shit, I'm out.
Ihr werdet ja oft als, ich sag mal, ja, Mittelalter- oder Folk-Rock-Band angekündigt. Höre ich mir aber mal Katharsis an, muss ich da eigentlich ein bisschen widersprechen. Ich meine, ja, ihr habt irgendwie eine Cellistin an der Band, ja, oder sogar zwei, ne, wenn Mella auch nochmal spielt. Jedoch habe ich eher den Eindruck, dass ihr die Instrumente, vor allem das Cello und ja auch manchmal Flöten oder Dudelsäcke, eher als weitere Klangfarbe verwendet, zum Beispiel anstelle einer zweiten Gitarre. Auch lyrisch geht es ja auf dem Album nicht um Ritter oder Helden oder Schlachten, sondern eher um zwischenmenschliche oder individuelle Geschichten. Wie seht ihr das denn?
Danke, 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 danke.
Gerne.
Also ich muss sowieso dazu sagen, ich habe das jetzt schon in einigen Rezensionen gelesen, dass das heißt, auf Katharsis hört man Flöten und Dudelsäcke. Das ist nicht der Fall. Also man hört tatsächlich nur diverse Cellospuren und eventuell hier und da nochmal Synthesizer. Also Dudelsack ist sowieso rausgekegelt und die Flöte habe ich vor Jahren mal gespielt. Die habe ich jetzt übrigens verkauft. Das wird es nie wieder geben bei den Kantaten bestenfalls. So, alles klar. Und zum Rest dürfen sich gerne die anderen äußern.
Ja, also als wir gestartet haben mit Die Räuber zum Beispiel, das hat ja schon so eine Art mittelalterlichen so Touch gehabt. Aber das war so die Findungsphase. Es war ja schon auf Animus et Anima eher weniger, dass man so mittelalterlich ist. Da war das halt eher so folkig, so was wie Trinkt aus, so dass man in die Mühle geht und dann nach Feierabend einen hebt. Aber das kann man ja auf ganz normale Arbeitswelt auch, wie sagt man, ja, übertragen. Katharsis tatsächlich, da ist es tatsächlich genauso geworden, wie wir damals bei Animus et Anima schon gesagt haben. So, Metal ist das Hauptgericht, folgt das Gewürz, wenn du so willst.
Ja, das stimmt.
Und das, muss ich sagen, das gefällt mir tatsächlich persönlich sehr gut. Mhm.
Ich bin auch total froh, dass wir keinen von diesen spackigen Happy-Songs drin haben. Das war echt so ein Thema, wo ich gedacht habe, hoffentlich nicht, als wir waren ja letztes Jahr im Februar, glaube ich, noch vor Corona, beziehungsweise fing da gerade langsam an. Und da waren wir gerade in der Kompositionsphase, haben uns eine ganze Woche in so einem Haus irgendwie an der Nordsee eingesperrt und haben komponiert. Und ich habe echt gehofft, weil wir hatten ein paar mehr Songs, als eigentlich aufs Album gepasst hätten. Und es hing so die Frage im Raum, ja, wie sieht's denn aus mit so einem Song wie Mara oder Trinkt aus von Animus et Anima? Und ich habe echt innerlich so gehofft, so, nein, bitte nicht. Ich möchte ein Werk irgendwie mit dieser Band haben, wie ich das von Anfang an eigentlich wollte. Folk Metal, also man kann sich über den Begriff streiten, aber bitte lasst uns Abstand nehmen von diesem Mittelalter-Kack, da könnte ich immer noch brechen.
Ich muss da so ein bisschen kurz gegenhauen.
Das habe ich mir gedacht.
Ich bin also jetzt nicht unbedingt froh, dass wir keinen, in Anführungsstrichen, Happy-Song da drauf haben. Es geht ja auch ein Happy-Song, ohne dass er, in Anführungsstrichen, mittelalterlich angehaucht ist. Ich finde das tatsächlich ein bisschen schade, aber es hat sich halt einfach keiner ergeben. Also wir hauen aufs Album, was für uns am besten klingt zu der Zeit. Und wir hatten da einfach keinen Happy-Song fertig. Nächstes Album kommt ja vielleicht wieder einer drauf. Also ich bin da nicht abgeneigt. Ich finde, so ein Happy-Song, der bricht das Ganze immer einmal schön auf.
Aber es hätte konzeptionell auch nicht so richtig viel Sinn ergeben, ne? Katharsis, die Läuterung der Seele, sei denn, man löst es auf.
Hört ihr denn privat auch Folkrock, Folkmetal oder gehen da eure Geschmäcker auseinander?
Also ich schon. Also ich höre eigentlich durch die Bank alles. Momentan tatsächlich höre ich sogar super, super viel Knasterbart. Oder Mr. Hurley höre ich viel oder Fersengold höre ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Aber das wechselt bei mir auch ständig.
Also ich eigentlich gar nicht. Also Rock und Metal ja, aber Folk eigentlich nicht so viel.
Das geht mir genauso. Ich habe mir all das überhört.
Was beeinflusste euch denn damals, ja, zeitgemäße Musik, also wirklich knallharten Rock und Metal mit einem Instrument wie dem Cello zu verbinden? Also was beeinflusste euch, in die moderne Folk-Metal-Schiene zu gehen stilistisch?
Ich glaube, wir sind alle musikalisch breit genug aufgestellt, dass wir auch in anderen Genres Platz gefunden hätten. Es hat sich so ergeben, weil ich damals gesucht habe. Ich wollte eine Folk-Metal-Band. Warum, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Das ist jetzt auch schon knapp 10 Jahre her tatsächlich. Ne? Nächstes Jahr haben wir 10-jähriges Jubiläum, fällt mir dabei gerade ein.
Ach du Scheiße.
Ja, ja. Damals war ich auch noch mehr in der Szene drin und habe erst so im Verlauf gemerkt, wie scheiße ich das eigentlich finde. Aber so hat sich das eigentlich gefügt. Ne? Wir haben uns irgendwie gefunden, irgendwie hatten alle Bock auf irgendwie sowas. Und ich glaube, Jo war zu der Zeit sowieso schon bei Vogelfrei, korrekt, Jo?
Ja, ja, ja. Schon ganz lange.
Ich kann mir jetzt nicht denken, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich kann mir nicht denken, dass man sich gedacht hat, so, oh, ich möchte jetzt, oder dass die anderen sich gedacht haben, ich möchte jetzt unbedingt Folk Metal machen und da muss ein Cello dabei sein, da muss dies, das, jenes dabei sein. Wir waren anfangs ja ganz anders aufgestellt. Wir hatten ein Akkordeon dabei, wir hatten eine Flötistin, / Dudelsackspielerin dabei und das war ganz anders als heute.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann erzählt habe, aber mir tatsächlich, Melle hatte ja gesucht. Ich hatte mich damals über meine alte Band geärgert, dass sie immer unpünktlich sind und nicht zu Proben erscheinen und was weiß ich alles, oder zu Aufnahmeterminen tatsächlich. Und habe einfach online eine andere Band gesucht. Mella hatte die Anzeige, glaube ich, gerade vorher reingestellt. Ich habe tatsächlich eigentlich nur geguckt, Hamburg Metal Band. So. Und dann, ja, bin ich halt bei Incantatem gelandet. Als ich bei Incantatem angekommen bin,
werde ich nie vergessen.
Wir proben ja ein bisschen außerhalb von Hamburg. Bin erstmal rausgefahren und dachte mir, verdammt, wo fahre ich jetzt ganz hin? Im Endeffekt, es waren, glaube ich, nur du, Mella, Thomas war da und
Christina.
Christina, genau, die war zu der Zeit noch da. So, und das war eigentlich nur Dudelsack, Schlagzeug, Bass. Ja, und dann kam ich halt mit der Gitarre an. Und es stand eigentlich noch gar nichts so. Es war halt, viele Ideen waren da, aber das hat sich jedes Mal geändert, wenn dann wieder jemand ausgestiegen ist oder wieder eingestiegen ist.
Wir hatten auch keinen Proberaum. Wir haben bei Thomas im Keller, in so einem super kleinen Keller irgendwie rumgeguffelt und versucht, irgendwas zu schreiben, irgendwas zustande zu kriegen.
Stimmt, so war das.
Mhm. Und so kam dann wahrscheinlich auch 2018 euer Debütalbum Animus et Anima heraus. Und ja, jetzt knapp 3 Jahre später steht ja mit Katharsis euer zweites Album seit Mitte Januar in den Läden. Auch das war eine Crowdfunding-Kampagne. Wie kam es denn dazu? Habt ihr denn bei der ersten Scheibe so gute Erfahrungen mit dieser Finanzierungsmöglichkeit gemacht?
Wir haben keine Kohle, das ist der Punkt. Ganz einfach.
Keine Alternative.
Ja.
Wir haben keine Alternative, wenn man selber nicht steinreich ist, wie will man sonst ein Album finanzieren heutzutage?
Aus privaten Mitteln irgendwie zu zahlen, das kommt für uns halt nicht in Frage, weil wir reden hier von einer Summe zwischen 15.000 und 22.000 Euro, wenn du all in rechnest. So, das Kapital haben wir nicht und Crowdfunding bietet ja letztlich eine gute Möglichkeit, auch die Leute mit einzubeziehen. Ne? Es war super schwer, gerade zu Corona-Zeiten, Kurzarbeit und so weiter und so fort. Und viele Crowdfunding-Kampagnen sind gerade aus dem Boden, sagt man, gesprossen auf Deutsch?
Ja.
Gesprossen?
Oder gestampft.
Ja.
Aus dem Boden gestampft, vielen Dank. war schon schwierig, aber letztlich, wie Jo sagt, wir hatten keine andere Möglichkeit. Mhm.
Ich meine, dass es trotzdem von Erfolg gekürt war, ist ja dennoch nicht ganz selbstverständlich. Und das zeigt ja, dass ihr schon irgendwie eine Fanbase euch erspielt habt, ne? Die euch da unterstützt haben. Das ist ja toll.
Ich wollte gerade sagen, also das waren, also Hut ab vor allen, die da uns da unterstützt haben. Ihr habt da so viel Kohle gelassen. Ihr habt das, alle, die da mitgemacht haben, falls ihr das hört, ihr habt das Ganze erst möglich gemacht.
Ja, das stimmt.
Also vielen Dank in der, also zu der Nummer. Beim ersten Album hat das eigentlich auch ganz gut geklappt. Da fehlte uns ein bisschen was, was wir selber nicht mehr finanzieren konnten. Das hat auch geklappt gehabt. Dann haben wir auch ganz knapp drüber, ne?
Nee, also beim Crowdfunding haben wir tatsächlich, beim ersten Crowdfunding haben wir mehr als erwartet bekommen. Ja. Das zweite Crowdfunding, jetzt zur Katharsis, war sehr, sehr schwierig. Also wir haben eine Summe von, ich glaube, 12.000 irgendwas angesetzt. Wir hatten ja noch ein bisschen was gespart und haben irgendwas bei 8 irgendwas rausgekommen. Das war eine riesengroße Summe, gerade zu den Zeiten, das darf man immer nicht vergessen. Und die Leute sind auch echt knutschig, ne? Also die fiebern schon mit. Das ist schon schön, wenn man da so ein gemeinschaftliches Projekt draus macht. Ne? Wir schreiben das zwar, wir nehmen das auf, aber die Leute machen das letztlich ja überhaupt erst möglich, dass es irgendwann im Markt erscheint.
Aber man muss auch dazu sagen, nochmal jetzt, wir haben ja bei dem zweiten Album nur so eine hohe Summe angesetzt, weil tatsächlich uns alle Konzerte weggebrochen sind, die wir quasi in die Finanzierung des Albums noch eingerechnet hatten.
Ja,
also wir hatten eingerechnet, okay, die und die Gagen kommen nochmal rum, Pi mal Daumen, die und die Menge an Merch-Verkäufen kommt noch oben drauf, also brauchen wir Summe X fürs Crowdfunding und zack kam Corona und keine Konzerte mehr und ja, plötzlich brauchten wir fast das Dreifache an Summe. Das war übel.
Aber mal blöd gefragt, ihr habt ja ein Label im Hintergrund, ne? Das ist Seven Heart. Aber da ist es jetzt nicht so, dass die euch finanziell unterstützt haben, sondern dass die sind eher für die Distribution zuständig, oder?
Wir haben den Deal auch geändert. Also der Anfangsdeal war ein sogenannter Bandübernahmevertrag.
Ah ja.
Das hat für Katharsis nicht so ganz gepasst. Wir wollten rein Promovertrag haben, weil das ist ein Indie-Label, ne? Und ich kenne kaum ein Indie-Label, was A, direkt zu Anfang bezuschusst, sowieso nicht, kenne ich kein einziges. Mit Glück wird ein Zuschuss beim Zweitwerk gezahlt und das ist bei Seven Heart aber nicht so und das ist auch in Ordnung. Von daher, wir haben den Deal einfach gewechselt und so läuft es jetzt auch, ne? Das ist ein reiner Promo-Deal. Vertrieb läuft halt über Seven Heart.
Alles klar.
Wenn man jetzt quasi eure beiden Scheiben, die ihr jetzt veröffentlicht habt, also Katharsis und Animus et Anima, miteinander vergleicht, worin liegen denn eurer Meinung nach die musikalischen Unterschiede? Hattet ihr damals eine andere Herangehensweise als diesmal?
Ja, total. Also bei dem vorherigen Album, da sind viele Sachen tatsächlich entstanden, weil ich irgendwelche Gitarrendinger geschrieben habe oder Malte schon tatsächlich einen Song in der Singer-Songwriter-Manier geschrieben hatte, der dann quasi von mir vermittelt wurde und dann Ich glaube, Johanna hat im ersten Album viele Stimmen von sich nur noch verfeinert. Und Mella hat halt ihren Bass geschrieben, hat mitgeschrieben. Aber im Endeffekt, das war halt nicht so ein Gemeinschaftsprojekt wie Katharsis. Also bei Animus et Anima haben wir viel für uns selber rumgebrödelt und uns was zugeschickt und gesagt, guck mal, änder mal das ein bisschen. Aber im Grundsatz wurden Sachen immer schon vorgeschrieben und jeder hat seinen Part nur noch wieder geändert. Also zum Beispiel, wenn Malte Singer-Songwriter-Kram geschrieben hatte zum Beispiel, dann habe ich den Song ja nicht mehr geändert. Ich habe einfach nur die Singer-Songwriter-Gitarre ausgetauscht zu einer Metal-Gitarre gemacht.
Das habe ich ein bisschen anders in Erinnerung, ehrlich gesagt.
Und bei Katharsis, finde ich, da habe ich einen Riff geschrieben, Bella hat den Bass geschrieben, Jo hat ihre Cello-Stimme geschrieben, Thomas hat das Schlagzeug geschrieben, Malte hat, also es hat jeder Hand in Hand gemacht. Und wenn einer gerade keine Idee hatte, ist der Song beiseite gekommen, der nächste hat daran weitergearbeitet. Also ich meine, dass das so war.
Damals bei Animus et Anima gab es so eine Pre-Force quasi. Das waren Chris, Malte und ich. Wir haben die Songs eigentlich so fertig gemacht. Das ist so mein Eindruck gewesen. Das ist letztlich bei Katharsis gänzlich anders gelaufen. Das war ein großer Vorteil, dass wir uns vorgenommen haben, diese Kompositionswoche zu machen, weil wir alle den Raum und auch die Zeit für uns hatten, zu überlegen und zu komponieren, jeder für sich. Und wir haben bewusst, das, was bei Animus et Anima das Problem war, ist, dass gerade Chris und ich sehr schnell dabei waren, Cello-Melodien zu schreiben für Johanna. Geht eigentlich gar nicht. Und Jo ist dann jetzt, korrigier mich, wenn ich falsch liege, Jo, aber Jo ist jetzt eigentlich nicht so ein Typ Mensch, die sich dann da durchboxt, weil sie sagt sich dann wahrscheinlich auch so, ja, ist okay so, kann ich mit leben. Und bei Katharsis war das gänzlich anders. Jo hat mir persönlich Songs gerettet, die ich ohne Cello unfassbar schlecht fand. Also nicht unfassbar schlecht, aber sie haben mich einfach nicht gekickt. Jo?
Ja.
Möchtest du auch was dazu sagen?
Nö, ja, hast du recht.
Okay. Inwiefern beeinflusste euch denn die Corona-Situation mit der Entstehungsgeschichte des Albums? Oder andersrum gefragt, würde das Album anders klingen, wenn Corona nicht gewesen wäre?
Wahrscheinlich nicht.
Nee, gar nicht, oder?
Das war ja noch gar nicht so weit.
Unsere Kompositionswoche ist tatsächlich im Februar gewesen und ich glaube, im März ging das ja erst richtig mit Corona los. Das fanden wir ja so interessant. Wir haben einen Song, der nennt sich Seuche. War irgendwie so abstrus, dass wir diesen Song geschrieben haben und kurz danach Corona losgehen.
Malte hat aber schon durchaus dran gedacht, ne?
Echt?
Ja, ja, er hatte, also ich meine, mich dran zu erinnern, dass Jo mich noch nach meiner Meinung gefragt hat zu Corona. Es fing nämlich gerade erst an und Malte hat sich bei dem Song Seuche in die Situation hineinversetzt, sich reingefühlt, wie könnte es sein, wenn da wirklich eine Pandemie draus entsteht.
Also habt ihr quasi so ein bisschen in die Glaskugel geblickt und leider recht behalten.
Ja.
Kein Kommentar ohne meinen Anwalt.
Wer war denn grundsätzlich für die Texte zuständig des Albums? Oder habt ihr da auch in der Kompositionswoche als Team daran gearbeitet?
Das ist Maltes Job.
Genau, also Malte hat die Texte zwar alle geschrieben, aber es kam Input von jedem von uns, was wir uns wünschen. Also wir haben uns im Vorfeld, es, ja, da korrigiere ich mich, aber Katharsis ist ja wie die Läuterung der Seele. Mhm. Ist richtig? Mhm. Ich kann mit diesen Begriffen nichts anfangen. Ich bin ein absoluter Textmuffel, kann man so sagen. Und tatsächlich, Malte hatte im Vorfeld jeden von uns gefragt, um eine persönliche Note quasi von uns allen mit einfließen zu lassen, was wir denn uns wünschen, worüber er einen Text schreiben soll. Ob wir dann ihm nur ein Thema geben oder ob wir ihm richtig Wörter geben oder schon irgendwelche Phrasen oder tatsächlich irgendwelche Geschichten.
Ja, du Wörter.
Ja, Stichwörter wollte ich sagen.
Okay, du kannst so Wörter bitte arbeiten damit.
Genau, würfel zusammen bitte. Tatsächlich, das hat Malte auch gemacht und es sind einige Sachen dabei, also die halt ja von uns gewünscht wurden.
Malte war auch sehr offen.
Also sehr offen für Anregungen.
Ja, das stimmt. Also im Vergleich zu Animus et Anima, ich meine, er war schon immer offen für Texte beziehungsweise für Vorschläge, aber bei Animus et Anima war das noch ein bisschen geschnürter. Also so eine Kompositionswoche, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wenn man dann zu fünf da plötzlich eine ganze Woche aufeinander hockt, 24/7, 12 Stunden am Stück gefühlt arbeitet und gemeinsam da pennt und macht und tut, das macht ja auch was mit einem, ne? Also man rückt dann quasi familiär nochmal ein ganzes Stück zusammen und Malte ist textlich, ich erinnere mich dran, es gibt da einen Song, Das letzte Bild. Ich hatte da unfassbare Schwierigkeiten mit seinem Text, bei Monster, ähnliches. Und ich kam mir schon schlecht vor, weil ich immer kritisiert habe, aber keinen Vorschlag hatte, weil ich textlich einfach nicht, ich bin da einfach sehr schwach. Und er war trotzdem immer wieder, ich kann mir vorstellen, dass ihn das frustriert hat, aber immer wieder, oder er war die ganze Zeit offen und hat gefragt, ey, wie sieht's aus? So oder so oder so. Und irgendwann stand dann auch für mich endlich ein Text, mit dem ich leben konnte. Das fand ich super.
Also wenn ich es richtig rausgehört habe, geht es ja, wenn man dann mal so grobe Oberthemen nennt, um soziale Missstände, auch die Eigenverantwortung jedes Individuums für sich selbst, aber auch um das Thema Liebe. Welche Themen haben denn Katharsis eurer Meinung nach beeinflusst?
Ich glaube, dadurch, dass wir jeder einzeln irgendwie Anregungen für Texte mitgegeben haben, ist das ein bisschen schwer so allgemein zu sagen. Ich glaube, da Katharsis so als Arbeitstitel schon feststand, klar geht jeder mal in sich und lüftet vielleicht mal den Teppich, unter dem man selber vieles kehrt, auch viele Ängste vielleicht. Oder also bei mir zumindest war das so. Ich glaube, das ist immer so ein Problem, wenn man dann ein eigenes Gefühl in Worte fasst und Malte macht daraus einen Text, dann kann man jetzt schlecht zurückentwickeln, was genau für ein Gefühl dahinter steht. Insofern kann man zumindest zusammenfassend sagen, dass die Texte alle für uns irgendwie eine persönlich große Relevanz haben.
Jo, worin liegen denn genau die Gemeinsamkeiten zwischen Katharsis, also der Hypothese, dass sich ja durch das Ausleben innerer Konflikte oder auch das Ausdrücken von Aggressionen diese Gefühle reduzieren, und eurer Musik? Also worin bestehen da die gemeinsamen Komponenten?
Ich glaube, dass Musik generell wahrscheinlich die einzige Sprache ist, die überhaupt in der Lage ist, bei Menschen direkt Knoten platzen zu lassen innerhalb von 3 Minuten, ohne dass man sich lange zusammensetzt und oder auch ohne dass man diesen Teppich lüftet und in der eigenen Seele guckt, sondern dass es einen so direkt anspricht. Und ich glaube, also es wäre jetzt naheliegend zu sagen, ja, es ist ja aggressive Musik oder irgendwie im weiteren Sinne lautere Musik und deswegen ist es irgendwie, führt das zu kathartischen Zuständen. Aber ich glaube, es ist eher eine direkte Sprache, die zu jedem irgendwie auch anders spricht. Aber ich hoffe, dass das Album kann, also für mich ja.
Ich finde, dass es eher auch eine unbewusste Sprache ist. Also Musik kannst du ja nicht zwingend, also du kannst natürlich analytisch herangehen, aber das, was du wahrnimmst, was du hörst, was die Atmosphäre so mit dir macht, das ist ja, findet ja sehr, sehr unterschwellig statt. Und es gibt ja auch genug Leute irgendwie, die gar nicht wirklich auf die Texte hören, aber trotzdem im Kern verstanden haben, worum geht's eigentlich.
Und das sind, glaube ich, meines Erachtens auch Gefühle, die du nicht unterdrücken kannst. Also Musik, wenn es gute Musik ist, dann löst sie irgendwas in dir aus und du kannst es nicht verstecken. Und gerade das macht, glaube ich, auch den Reiz aus. Kommen wir mal zu dem einen oder anderen Song, den ich mir herausgepickt habe, unter anderem auch Diamant. Gehört mit Seuche zu meinen Lieblingssongs. Chris, worum geht es denn in Diamant?
Ich habe Malte damals, ich habe so ganz diese kleinen Schreibtischzettelchen, die man da so kennt, diese kleinen viereckigen.
Post-its.
Die, genau, ja nicht Post-its, das sind ja die
ist doch Latte.
Egal. Ich habe dem ganz viele von diesen Dingern vollgeschrieben und gesagt, Malte, hier irgendwie, das ist so meine Textidee, und ich habe mich so extrem daran gestört, dass viele Leute immer versuchen, jemand anders zu sein. Egal, wo man hinguckt, irgendwer versucht irgendwie wie der zu sein, macht nicht sein eigenes Ding, oder überall kriegt man, also ich gucke zum Beispiel kein Fernsehen mehr, weil mir das tierisch auf den Sack geht, egal welche Werbung du guckst, du musst so sein, du musst das machen, sonst bist du nicht happy, du musst das machen, mach das. Ich reg mich gerade schon wieder auf.
Ich kann das aber sehr gut verstehen, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen.
Und ich bin unglaublich happy über diesen Text, den Malte daraus gemacht hat. Also das ist, der trifft für mich den Nagel auf den Kopf. So, und dementsprechend war auch bei meine Intention beim Song, dass er halt schon eine Spur hart ist, dass man quasi den Frust rauskotzt, aber irgendwie so eine Art kleinen Glitzerpart hatte. Das ist halt das, was am Ende da drin ist. Dieser Happy Glitzer-Dingsbums-Part, so der so tatsächlich eher poppig, schlagermäßig angehaucht ist.
Was findest du?
Da am Ende die Gitarre mit dem durchgehenden Bassdrum?
Finde ich jetzt gar nicht, aber echt? Interessant. Muss ich nachher nochmal hören unter dem Gesichtspunkt. Ist mir noch nie so gekommen tatsächlich.
Ich finde das super poppig irgendwie. Das
naja, also Diamant ist schon relativ poppig, finde ich auch. Wenn ich überlege, wir hatten eigentlich, wir mussten das Anfangsriff oder dieses das mussten wir ändern. Wir waren im Studio und da hieß es, ey Leute, das geht gar nicht. Das ist Rammstein und zwar feuerfrei, ne?
Ja, das waren auch 1:1 die Töne. Das ist keinem von uns aufgefallen beim Schreiben.
Ja, aber wenn du dir mal reinziehst hier, wie heißen sie? Die Parkway Drive. Ein Song von denen, das ist original das gleiche Riff. Und ich dachte, ey, wieso können die Penner das oder wieso dürfen wir das nicht? Wir interessieren sowieso erstmal einen Rammstein-Band nicht. Aber nein, wir mussten es ändern.
Jo, wie kam denn das Zwischenspiel mit dem Subway to Sally-Fronter Eric Fisch und Barry von Kraftakt zustande?
Eric Fisch kam dadurch zustande, dass, die Zusammenarbeit mit Eric Fisch kam dadurch zustande, dass Malte Eric Fisch sehr gut kennt und mit ihm schon zusammengearbeitet hat und bei ihm auch Gesangsaufnahmen gemacht hat, ne?
Zur EP, ja.
Zur EP, genau. Ja, und dann dachten wir, hey, wir brauchen noch jemanden für eine Zusammenarbeit, dann fragen wir doch mal den Eric. Beim Barry weiß ich das gar nicht so genau. Mella, den hast du irgendwie angeschleppt.
Ja. Barry ist ein alter Musikerkollege von mir und ich wollte ihn eigentlich bei Animus mit Anima schon dabei haben, weil ich ja weiß, was er für ein großartiger Schautkünstler ist. Hat aber musikalisch nicht so gepasst, deswegen habe ich gesagt, so, jetzt ist soweit, der Igel wohnt jetzt hier.
Zum Glück.
Ja. Aber dadurch, dass ihr ja Anfang des Gesprächs gesagt habt, dass ihr dem Mittelalter-Rock eher nicht ganz so nahe steht, hattet ihr da bei Eric Fisch nicht Bauchschmerzen? Aber was heißt Bauchschmerzen? Aber hattet ihr da keine Bedenken, dass es ein bisschen zu sehr in die Mittelalter-Richtung gehen könnte?
Wieso?
Machen Subway to Sally noch Mittelalter? Also.
Ja. Aber ich meine, Eric macht ja mit seinem Fish and Friends, heißt das ja, glaube ich, Eric Fish and Friends, das ist ja auch kein wirklicher Mittelalter, das ist Singer-Songwriter. Also ich finde einfach nur, Eric ist ein guter Sänger und ich, warum nicht?
Okay. Ihr habt auch einen weiteren Song, der mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich Trost. Das ist eine sehr ruhigere Nummer, eine balladeske Nummer, die ihr an das Ende des Albums gepackt habt. Welche Wirkung wird denn dadurch eurer Meinung nach erzielt? Wenn gerade so ein ruhiges Stück, also das generelle Album ist ja laut, ist Metal, und so ein ruhiges Stück am Ende, welche Wirkung wird dadurch erzielt?
Wir stimmen uns ja da ja durchaus auch gerne mal mit unseren Produzenten, besonders mit Chris Harms ab, fragen, was würdest du für eine Dramaturgie empfehlen? Und ich glaube, wir haben das, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber relativ 1:1 übernommen, weil uns die Dramaturgie gefallen hat. Und ich persönlich, das ist aber auch wirklich sehr subjektiv, denke ich, empfinde Trost als allerletzten Song als wie so eine Art Abschied, ne? Also du hast jetzt die ganze, keine Ahnung, knapp eine Dreiviertelstunde ein Album gehört und bist da voll drin und Hass, so. Und hast dann nochmal so eine traurige Nummer am Ende und die Story ist ja wirklich sehr traurig. Ja, hat sowas von Abschied, aber Abschied muss ja auch nichts Schlechtes sein, ne? Es kann ja auch einfach so, um jetzt den Bogen zu schlagen, zu Katharsis, die Läuterung der Seele gehen. Ich glaube auch, dass er zwischendrin einfach nicht gepasst hätte.
Also seid ihr dann auch am Ende mit einem sehr guten Bauchgefühl eben mit Trost als letzten Song da rausgegangen?
Ja.
Mella, ich habe gelesen, dass du auch für das Artwork zuständig warst. Was möchtest du denn mit diesem ausdrücken? Also immer diese ganz berühmte Frage, was hat sich der Künstler hierbei gedacht? Also in welcher Verbindung steht das Artwork mit Katharsis als Definition und als Begriff?
Ich muss dazu sagen, dass vor dem aktuellen Artwork 3, 4, 5 andere Ideen von mir verworfen worden sind. Entwürfe, bei denen ich streckenweise schon sehr, sehr lange dran saß. Es ist ja auch einfach ein langer Prozess, ne? Ich weiß nicht, aber es ist halt einfach, es dauert Monate, weil ich jetzt auch nicht jeden Tag dran sitze und in der Zeit reifen Gedanken nochmal heran und man verwirft und findet das alles irgendwie kacke. Und bei dem jetzigen, ich finde es immer schwierig, wenn ich Leuten, weißt du, wenn ich etwas zeichne oder etwas male und ich soll denjenigen sagen, was es bedeuten soll. Da darf und soll sich bitte jeder selber Gedanken drüber machen, aber ich kann es dir gar nicht so beantworten. Ich zeichne nach Bauchgefühl und ich habe die Farben im Kopf gehabt. Die Person sollte etwas aus ihrem Körper herausschweben lassen, etwas sehr Leuchtendes, etwas sehr Schönes. Eigentlich habe ich das Cover, so wie es jetzt ist, in Zügen schon sehr lange in meinem Kopf gehabt und habe es dann irgendwann einfach umgesetzt. Natürlich nicht genauso, weil künstlerisch kriege ich eigentlich nicht so hin, wie es in meinem Kopf ist. Aber es ist trotzdem so geworden, dass ich zufrieden damit sein kann. Ich weiß nicht, was denkst du denn, was das heißt?
Ich denke einfach, Katharsis hat ja eine sehr spirituelle Bedeutung und dadurch, dass euer Album sehr mehrdeutig ist, kann sich wirklich jeder sein eigenes Bild dazu machen. Also auch das, was du gesagt hast, Katharsis hat ja wirklich was Übermenschliches, was Übergeordnetes und dadurch passt dann dieses Bild oder diese Zeichnung, dass etwas aus der Frau hinaustritt, wirklich sehr, sehr gut dazu. Ich finde aber auch die Anreichung der Farben finde ich sehr gut. Also jetzt irgendwas total kitschig Buntes oder so hätte überhaupt nicht gepasst. Dadurch, dass es sehr düster vielleicht nicht düster, aber geheimnisvoll geworden ist. Erweckt es nochmal zusätzlich das Bedürfnis, sich mit Katharsis, sowohl mit dem Album, mit der Musik, als auch mit dem Begriff dahinter näher zu beschäftigen.
Okay, das ist interessant, das mal so zu hören.
Was steht denn in diesem Jahr bei euch noch so an? Also wir haben ja von vielen Bands mittlerweile gehört, dass sie die konzertfreie Zeit für weitere Songwriting-Phasen nutzen. Ist das bei euch ähnlich?
Ja, also wir machen eigentlich jeder jetzt gerade so ein bisschen unser Ding, weil wir haben keine Konzerte in Aussicht. Wir haben gerade ein Album produziert. Klar, Songwriting macht man immer mal so ein bisschen nebenbei. Ich zum Beispiel, ich bin gerade dabei, im Stream anzufangen, einfach weil ich da Spaß dran habe. Deswegen, da wird es auch einige Streams noch mit der Band zusammen geben, dass man da irgendwie so ein bisschen Fuß fasst, dass man ein bisschen versucht, dass die Leute einen nicht vergessen. Meine große Angst tatsächlich jetzt in dieser Zeit ist, dass die Leute einen vergessen. Wir sind halt noch nicht so die richtig großen Künstler. Ich glaube, so ein Herbert Grönemeyer wird schwerer vergessen als zum Beispiel so ein Nischenprodukt wie wir. So. Das klingt so böse, aber es ist ja im Endeffekt so.
Ich glaube, das ist aber auch die Falle, in die man tappt. Ne? Man hat so das Gefühl, man muss nachziehen. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Es gibt tatsächlich sogar schlaflose Nächte, wo ich mir Gedanken über Content mache, weil wir einfach auf dem Schirm bleiben müssen, gerade jetzt in der Promophase, wo wir eigentlich auf Tour hätten sein sollen. Aber ich habe mich da mittlerweile tatsächlich von gelöst, weil ich mir denke, ich will die Leute auch nicht zukacken mit Scheiße, die sie überall sonst auch zu sehen bekommen. Und es nervt mich, dass man dieses Gefühl hat, man muss trotzdem stattfinden. Nee, müssen wir nicht. Weißt du, so, wir haben privat alle selber genug zu tun. Und bei vielen ist auch die Luft raus, also jetzt gar nicht mal nur bei uns, aber so generell, und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir dürfen seit über einem Jahr letztlich ist es ein Beruf, es ist eine Selbstständigkeit, es ist eine Firma, die uns nicht ernähren kann. Wir dürfen in diesem Bereich nicht arbeiten. Und ich persönlich sehe es nicht ein, jetzt das Internet zu fluten mit Musik, für die niemand zahlen muss. Das klingt so eklig, aber das kann man mal machen, aber indem man sich entzieht. Es ist auch nur eine Haltungsfrage und ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen sehr edgy. Aber indem man sich entzieht, macht man sich vielleicht auch einfach begehrlicher. Ne? Also man kann vielleicht auch jetzt endlich mal den Wert von Musik und Kunst tatsächlich sehen, indem man es nicht ständig verfügbar hat.
Das stimmt. Eine Überkompensation ist ja auch nicht gerade gut. Zumal ihr lauft dann Gefahr, so ein bisschen zu verbrennen. Wenn ihr zu schnell jetzt zu viel veröffentlicht, weil irgendwann gehen einem die Ideen aus und dann ist eventuell der Zuhörer so drauf gepolt, okay, die bringen jetzt in einer Woche was Neues raus, was ist jetzt nun? Und dann ist mal ein kreatives Loch, was jeder von uns hat, das habe ich beim Schreiben auch, und dann veröffentlicht man eventuell Sachen, hinter die man nicht hundertprozentig steht, nur um dann irgendwas zu veröffentlichen. Und damit ist weder euch geholfen, noch den Fans, noch im Endeffekt auch den Leuten, die das dann rezensieren.
Ja, das stimmt allerdings.
Wie, oder könnt ihr überhaupt miteinander proben? Die Corona-Auflagen machen das ja eigentlich nicht möglich, ne? Also wie haltet ihr euch denn fit an den Instrumenten?
Gar nicht. Ich glaube, wir haben alle irgendwie, jeder in den letzten Monaten haben wir immer wieder mal drüber gesprochen, so, boah, ich hab schon seit Ewigkeit das Cello nicht mehr angefasst, ich habe seit Ewigkeit die Gitarre, ich müsste eigentlich nochmal wieder. Und nach der MPK, also nach der Ministerpräsidentenkonferenz, hieß es ja so, mit Tests, mit also tagesaktuellen negativen Tests und den ganzen Maßnahmen und so weiter, wäre es ja theoretisch möglich, mehr Menschen wieder zu treffen. Und wir haben dann gestern drüber gesprochen und sagten so, ey, theoretisch könnten wir jetzt ja in die Terminplanung für Proben gehen. Way yo!
Ja, okay. Das klingt natürlich ganz schön. Ne? Ich selbst habe auch ewig nicht mehr Schlagzeug gespielt, muss ich sagen. Ne? Schrecklich.
Ich muss da sagen, ich habe die Gitarren ja hier zu Hause, aber man fasst sie nicht an. Man ist
das ist was anderes. Ne?
Man ist so demotiviert.
Ja. Ja, ich habe mal ein bisschen überlegt. Ne? Ich habe euch ja tatsächlich das letzte und das erste Mal 2015 live gesehen. Und seitdem hat sich ja echt viel verändert, finde ich. Also ich habe euch da gesehen und jetzt habe ich Katharsis gehört, ne?
Oh, krass, ja. Das ist krass.
Ja, ihr habt jetzt zwei Alben veröffentlicht, auch über ein Label. Ihr habt eine Fanbase. Was könnt ihr denn so jungen, aufstrebenden Bands als Tipp an die Hand geben? Weil ich finde, die Entwicklung bei euch ist ja wirklich enorm, finde ich.
Das ist total interessant, dass du das so sagst, weil ich weiß, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich empfinde eigentlich Incantatem eher so wie, wir lassen uns viel Zeit für vieles und diskutieren viel, ob wir nicht eigentlich schneller sein müssten mit allem. Und eigentlich habe ich das Gefühl, wir sind selber also eine junge und bestenfalls noch aufstrebende Band und gar nicht in der Lage, jemand anders jetzt, also vielleicht ist das nur für mich so, ich weiß nicht genau.
Das geht mir ganz genauso. Ich denke mir auch immer, es interessiert sich doch kein Schwein für diese Band. Also es gibt eine kleine Fanbase, ja, aber wir reden jetzt nicht von, wir kriegen einen Laden voll, ne, alleine. Die Leute kommen nicht unseretwegen alleine irgendwie in den Club. Das werden die wenigsten sein, von daher.
Okay, also du würdest das gar nicht so sehen. Du würdest dich gar nicht in so einer Lage fühlen, irgendwie anderen Tipps geben zu können, meinst du?
Das sehe ich nicht so, weil wir haben ja auch schon viel Scheiße durch. Ich meine, uns gibt es jetzt seit knapp 10 Jahren und wir haben Fehler, obwohl, nein, wir waren, glaube ich, immer skeptisch genug, um gewisse Fehler nicht machen zu müssen. Ich kann einfach, glaube ich, nur sagen, wenn es dann irgendwann darum geht, um Label-Deal oder dass irgendwelche angeblich wichtige Leute was von dir wollen, skeptisch bleiben, Gehirn anschalten, sich nicht irgendwie Honig ums Maul schmieren lassen. Das tun sie nämlich alle ganz gerne. Und sich rechtlich immer absichern. Das wäre so mein Tipp für alle, die anfangen.
Das ist auf jeden Fall. Und ich bin ja eher so technisch unterwegs. Bei uns ist vieles immer stecken geblieben, tatsächlich, weil wir eine sehr, sehr hohe Qualitätskontrolle haben bei uns. Tatsächlich, wir sagen immer, nee, wir können das nicht machen, weil der Qualität Standard ist nicht gut genug. Oftmals tatsächlich sehr gut, dass wir das machen, weil wir einfach dann Sachen 3-4 Mal kontrollieren und uns dann echt noch Fehler auffallen.
Die fallen aber niemand anderen auf, das ist so das Problem. Das,
genau, die fallen halt niemandem anderen auf. Aber trotzdem, ich habe viel, viel besseres Gefühl mit der ganzen Band, wenn das halt durch diesen Qualitätsstandard durchgeht oder diese Qualitätskontrolle. Manchmal ist es tatsächlich aber glaube ich, besser, wenn man die Qualität nicht so hoch ansetzt. Also man muss da tatsächlich ein sehr gutes Mittelmaß finden zwischen, okay, das ist hingerotzt und das ist zu überperfektioniert, weil perfekt wird es sowieso nicht.
Mhm. Naja, ich finde, es kommt immer ganz drauf an, also was so der eigene Anspruch ist. Ich muss nicht jeden Scheiß machen, nur weil es jeder gerade macht, so. Wir arbeiten alle und haben einfach auch keine Zeit, um da einfach jetzt mal einen Film aus einem kurzen Video zu machen. Mir persönlich ist es wichtig, dass ich das gut finden kann. Dir auch, Chris. Dir ist es wichtig, dass du sagen kannst, ey, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe. So kann ich das jedem zeigen irgendwie, weil da sind jetzt keine für mich sichtbaren Fehler. Und alles andere, muss ich ganz ehrlich sagen, Musik und die Band mache ich vorzugsweise für mich.
Hm, ja.
Nicht, weil ich andere irgendwie, das ist natürlich schön, ne? Also mir wird es reichen, 3-mal im Jahr irgendwie auf Tour zu sein, beziehungsweise 3-mal im Jahr einen Gig zu spielen und dann wäre ich zufrieden. Ja, ich weiß, das sehen die meisten Leute anders, aber ich bin da halt einfach, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Mich stresst das.
Also ich muss sagen, ich liebe Gigs, ich hasse das drumherum.
Ja, aber es ist so viel drumherum, das lohnt sich einfach immer nicht für diese fucking 1,5 Stunden, die man da auf der Bühne steht, sich die ganze Kacke drumherum zu geben. Entschuldigung.
Für so eine Tagestour, für alle, die das nicht kennen, eine Tagestour besteht meistens darauf, 7 Uhr morgens aufstehen, du fährst in den Proberaum, lädst den ganzen Kram ein, fährst Ewigkeiten, bist vor Ort, wartest, darfst ausladen, wartest, darfst aufbauen, wartest, spielst eine halbe Stunde, wartest, darfst abbauen, wartest.
Bist völlig übermüdet und kaputt und verschwitzt und einfach ekelhaft.
Darfst einladen, fährst nach Hause oder fährst im Proberaum, lädst aus und dann fährst nach Hause und hast Feierabend und denkst dir, 5 Uhr morgens oder so.
Ja.
Jedes Mal, wenn es losgeht, denkst du dir, wozu mache ich den Scheiß überhaupt? Und jedes Mal.
Fragen das jedes Mal.
Und wenn du dann auf der Bühne standst, oh, war doch ganz geil.
So. Ja. Es sei denn, du spielst in Wilhelmshaven und da rührt sich einfach nichts. Und im Nachgang hörst du, hey, geile Band, war total super. Und du denkst dir, wirklich?
Ja, wirklich? Das ist die nordische Gemütlichkeit.
Ja, aber in Hamburg ist das anders, finde ich. Also Wilhelmshaven ist echt so, wenn es dir gefällt, dann bitte zeig es uns doch. Wir sind nicht blind, wir sehen, was da unten vor der Bühne passiert. Ja. Bitte, gib uns ein bisschen Response und Feedback. Danke.
Also wenn demnächst wieder Live-Gigs anfallen, dann könnt ihr auch ruhig zu dem einen oder anderen Song zumindest wohlbetont nicken.
Ja. Genau.
Mal ein bisschen klatschen.
Bitte.
Insofern, ihr Lieben, Chris, Jo und Mella, vielen lieben Dank für diesen, ja, doch kleinen Einblick in Richtung Incantatem, in Richtung Katharsis. Es war sehr, sehr schön, dass ihr heute ein bisschen Zeit für uns gefunden habt. Und unsere obligatorisch letzte Frage natürlich nach eurem aktuellen Lieblingssong. Und da ich weiß, dass Jakob diese Frage sehr, sehr gerne hat, frage ich Jakob direkt als erstes, was ist dein momentaner Lieblingssong?
Ja, das ist ganz einfach tatsächlich heute. Ich werde besser da drin, merke ich. Na, zur Erklärung für die anderen, ich bin nicht so ein Songmensch, ich bin eher so ein Albummensch, ne? Darum finde ich es immer schwierig, so einen Lieblingssong rauszupicken. Aber, Kinders, wir hatten gestern 35 Jahre Master of Puppets von Metallica. Und da muss ich natürlich den Titeltrack nennen, meine Güte. Das ist natürlich...
Damit machst du Jo glücklich.
Ja.
Sehr gut. Ja, Jo, was ist denn momentan dein Lieblingssong?
Da könnte ich mich ganz grandios anschließen mit dem Bassisten nach Master of Puppets. Mit seiner eigenen Band Newsted Heavy Metal gibt es zwar jetzt nicht mehr, aber egal. Und der Song Nocturnus.
Mella, was ist denn aktuell dein Ohrwurm?
Also ich möchte hier ganz stark Ohrwurm von Lieblingssong separieren, aber Wellerman, dieses scheiß Shanty. Ja. Ich hasse meine Band manchmal, ohne Scheiß.
Bitteschön.
Hier, hör dir das mal an. Lass uns, wollen wir nicht auch mal mitmachen? Oh ja, muss das echt sein? Okay, ich höre es mir an. Okay, catchy, catchy. Fuck, 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 catchy.
Ja,
okay.
Once Watership, that podcast.
Halt die Presse.
Und Chris, was schwebt dir momentan im Kopf rum?
Tatsächlich zwei Songs. Also entweder Wellerman oder von Bring Me the Horizon Kingslayer mit Baby Metal.
Wow.
Das sind beides so eine Ohrwurm-Dinger und das von Bring the Horizon Kingslayer, das ist auch noch gleichzeitig ein Kopfnigger. Irgendwie komme ich gerade daran nicht vorbei.
Ich für meine Fälle, ich hätte jetzt Savage Grace mit Masters of the Skies genannt. Sehr, sehr cool OS-Metal. Ich hoffe, man hört in diesem Jahr wieder was von der reuniteden Band. Aber da wir 35 Jahre Master of Puppets hatten, nehme ich meinen Lieblingstrack vom Vorgängeralbum. Ich nehme Metallica, For Whom the Bell Tolls, mein Evergreen, mein All-Time-Favorite-Song of All-Time. Von daher, ihr drei, ihr vier, ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit. Ja, und wünschen Incantatem weiterhin mit Katharsis alles Gute und hoffen, dass wir die Band auch bald wieder live erblicken und mit ihnen feiern können. Insofern, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.